Deutschlandfunk. Hintergrund. Geschichte aktuell. Ruinen, Armut, Proteste. Haiti 10 Jahre nach dem Erdbeben. Eine Sendung von Burkhard Birke und Eberhard Schade.
Wir haben in der Stadt sehr viele eingestürzte Kliniken gesehen. Es gibt kaputte Kinderheime und Schulen. Manche Gebäude sind völlig unversehrt, andere komplett platt. Wir haben ein Einkaufszentrum gesehen, wo 400 Menschen drin vermutet werden. Das Gebäude strahlt einen unbeschreiblichen Geruch aus. Das deutet natürlich darauf hin, wie viele Menschen dort tot drin liegen. Und rund ums Gebäude herum war eine Hundertschaft, wenn nicht sogar 200 bis 300 Menschen, die von der Polizei dort zurückgehalten wurden, die halt dort drin ihre Angehörigen vermutet am liebsten da reingehen würden und die Menschen mit bloßen Händen ausgraben.
Am 12. Januar 2010, innerhalb von nur 53 Sekunden, wird Port-au-Prince um 16.53 Uhr Ortszeit in weiten Teilen dem Erdboden gleichgemacht. Neben der Hauptstadt Haitis liegen auch große Teile des Landes in Trümmern. Über 300.000 Menschen sterben, ebenso viele werden verletzt, fast 2 Millionen Menschen sind danach obdachlos. Der ZDF-Reporter Christoph Röckerath schildert am 15. Januar im Deutschlandfunk seine ersten Eindrücke.
Wir haben also keine große Aggression erlebt, wir haben eigentlich nur Verzweiflung erlebt. Die Menschen kommen auf einen zu, wenn man den Flughafen verlässt, allein dann sind dort schon Dutzende von Menschen, die einfach die Hände ausstrecken und fragen, ob man ihnen Wasser geben kann oder etwas zu essen. Auch auf der Straße sind wir mehrfach jetzt gefragt worden, habt ihr Antibiotika dabei? Habt ihr Medikamente dabei? Mein Bein tut weh, ich habe mich verletzt, ich habe hier, und dann zeigen sie teilweise ihre Verletzungen.
Das Erdbeben schwächt auch den Staat Haiti. Finanz-, Justiz- und Erziehungsministerium, Katasteramt, Post- und Stadtverwaltung, alles weg, alles nicht mehr da. 13 von 15 Ministerien stürzen ein, ein Viertel aller Staatsbeamten stirbt. Dafür überlebt der Präsident. Fenster aus schussfestem Panzerglas im Arbeitszimmer von René Préval verhindern, dass die Kuppeldecke des Palastes auf ihn stürzt.
Was immer noch fehlt, ist natürlich jede Form von Hilfe. Die Hilfsorganisationen sind hier am Flughafen inzwischen eingetroffen. Sie sind dabei, sich selber aufzubauen. Das war auch nötig, weil am Anfang ja viele Organisationen, die hier dauerpräsent sind, viele eigene Mitarbeiter verloren haben.
In unmittelbarer Nähe des Palastes spielen sich am 12. Januar, am Tag des Bebens, apokalyptische Szenen ab. Einstürzende Decken und Wände zerquetschen Finger, Füße, Arme oder Beine von Tausenden. Chirurgen fliegen ins Land, trennen mit Drähten, Taschenmessern und Sägen Gliedmaßen ab, um Leben zu retten. Noch Wochen später werden immer wieder Leichen aus den Trümmern gezogen. Die Organisation Handicap International richtet 6 Wochen nach der Katastrophe in der Lagerhalle eines ehemaligen Supermarktes die erste und in der Zeit nach dem Beben einzige Prothesenwerkstatt in Port-au-Prince ein. Hier setzen Techniker Leichtmetallstäbe auf weiße und braune Holzfüße als Ersatz für amputierte Gliedmaßen. Sie schaffen 3 bis 4 an einem Tag. Viel zu wenig angesichts der Zahl der Opfer. Im hinteren Teil des Raumes hat ein Physiotherapeut einen Parcours mit leeren Cola-Dosen aufgebaut. Eine junge Frau im himmelblauen Kleid läuft wie in Zeitlupe rechts um die erste Dose, links um die zweite. Unterhalb des rechten Knies ist ihr Bein mit einem dicken Verband umwickelt. Daran ist eine Prothese aus Metall befestigt. Petit pas, petit pas, ruft ihr Trainer ihr immer wieder aufmunternd zu. Kleine Schritte in ein neues Leben. Die Hilfe ist da längst angekommen und das nicht zu knapp. 111 Länder und multinationale Organisationen sagen 10 Milliarden US-Dollar zu. Privatspender allein aus den USA und Europa weitere 3 Milliarden. Haiti wird zur bestfinanzierten Katastrophe 2010. Geber und NGOs versprechen damals international koordinierte Hilfe, vergleichbar mit dem Marshallplan für Europa nach dem Zweiten Weltkrieg. Ende 2010 ruft Haiti landesweit den Notstand aus. Über 3000 Menschen sind da bereits an der Cholera gestorben, die nepalesische UN-Soldaten einschleppen. Und im November 2012 trifft auch noch Wirbelsturm Sandy mit voller Wucht auf die Karibikinsel, vernichtet 70% der Ernte. Die Bilanz 3 Jahre nach dem Beben ist verheerend. Noch immer leben rund 350.000 Menschen in Zeltstädten zwischen Müll, Ratten, Schweinen und überlaufenden Toiletten. 80% der Haitianer haben nach wie vor weniger als $2 am Tag zur Verfügung. Der Wiederaufbau hat zu dieser Zeit in den Augen von Michel Duvivier Pierre-Louis, der ehemaligen Premierministerin des Landes, noch gar nicht richtig begonnen. Sie findet, dass in Haiti vor allem staatliche und zivilgesellschaftliche Strukturen fehlen.
You have a weak state, you have a weak civil society.
Hast du einen schwachen Staat, dann hast du eine schwache Zivilgesellschaft. Und in einem Staat wie Haiti, in dem wir lange eine Diktatur hatten und alle Dinge, die eine starke Zivilgesellschaft ausmachen, unterdrückt wurden, dauert es naturgemäß lange, bis diese erstarkt.
That can really play its role.
Die großgewachsene Frau mit dem klaren Blick sagt das am Rande einer Konferenz der Welthungerhilfe Ende 2012. Pierre-Louis fordert vor allem eins für ihr Land: Zeit, und richtet ihren Appell an die Helfer.
Die Weltbank hat Haiti einen Friedhof der Hilfsprojekte genannt, und genau das ist es. Du kommst, glaubst die Antwort zu haben, hast ein kleines Projekt hier, ein kleines dort, und nach 1-2 Jahren bist du wieder weg. Und du glaubst ernsthaft, dass die Leute im Land mit dem, was du angefangen hast, weitermachen und es aufblühen lassen? Vergiss es. In der wirtschaftlichen und sozialen Situation, in der sich Haiti befindet, eine Gesellschaft, die regelrecht marginalisiert wurde und in der die Menschen jetzt für sich in Anspruch nehmen, endlich mitzureden und zu partizipieren, das braucht ganz einfach Zeit.
And to be full-fledged citizens, it's going to take time.
Und heute, 10 Jahre nach der Katastrophe? Da passt es irgendwie ins Bild, dass der Präsidentenpalast noch immer nicht wieder aufgebaut wurde. Denn Haiti, die einst reichste Kolonie Frankreichs, steht politisch vor den Trümmern seiner stolzen Vergangenheit. Der amtierende Präsident Jovenel Moïse, ein Bananenplantagenbesitzer aus dem Norden, gilt als schwach. Das Parlament ist zerstritten, die Regierung seit März 2019 ohne Premierminister. Seit Monaten wird protestiert. Auslöser sind die zunehmende Treibstoffknappheit, Inflation und steigende Preise. Und dann veröffentlicht der haitianische Rechnungshof im Oktober auch noch einen Bericht, wonach die Regierung rund 2 Milliarden US-Dollar veruntreut haben soll. Geld, das im Rahmen des sogenannten Petro-Caribe-Abkommens von Venezuela nach Haiti geflossen ist und dem Karibikstaat Öl zum Vorzugspreis garantierte. Betroffen sind mehrere Minister. Auch Präsident Jovenel Moïse selbst soll vor seiner politischen Karriere noch Geld aus dem Programm abgezweigt haben. Eine Hauptforderung der Protestierenden lautet deshalb: Der Präsident muss zurücktreten. Andrea Steinke, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Center for Humanitarian Action in Berlin.
Jovenel Moïse wollte quasi gefühlt von einem Tag auf den anderen die Benzinpreise um fast 40% erhöhen, weil der IWF, der Internationale Währungsfonds, gesagt hat, ihr müsst irgendwie gucken, wie ihr euren Staatshaushalt hinkriegt, erhöht doch mal die Benzinpreise. Das war schon quasi das, was das Fass zum Überlaufen gebracht hat, und dann hat diese Petro-Caribe-Bewegung einfach ein Momentum gehabt.
Die Anfang Juli 2019 von der Regierung verkündeten Pläne, die Preise für Benzin und Diesel drastisch zu erhöhen, wurden zwar zurückgenommen. Das einmal entfachte Feuer der Wut konnte jedoch nicht gelöscht werden.
Wir werden marginalisiert, ausgeschlossen, im Stich gelassen und ausgebeutet. Die sozialen, politischen und wirtschaftlichen Forderungen des einfachen Volkes werden nie erfüllt.
Solche Stimmen, wie hier in einem Internetvideo, waren bereits im Sommer 2019 auf den Straßen von Port-au-Prince zu hören. Mitte Oktober demonstrierten die Menschen wieder, blockierten die Zufahrtswege zur Hauptstadt. Bis November 2019 hatten die jüngsten Unruhen laut Menschenrechtsgruppen 100 Tote und 200 Verletzte gefordert.
Il y a une utilisation accélérée, augmentée de la violence.
Gegen die Bevölkerung wird immer mehr und härtere Gewalt eingesetzt. Diese Tendenz beunruhigt uns sehr, denn sie bedeutet eine Rückkehr zu den Zuständen von vor 30 Jahren, zur Diktatur der Duvaliers. Die Meinungs- und Versammlungsfreiheit, die Menschenrechte sind akut gefährdet. Es gibt zahlreiche Übergriffe, Journalisten und Menschenrechtsaktivisten werden ermordet. Das alles ist kein gutes Zeichen.
Kathleen Mars, Schriftstellerin und Präsidentin des Pen Centers auf Haiti, zeigt sich sehr besorgt. Dass sich die Lage zuletzt etwas beruhigt hat, liegt wohl nur daran, dass der überwiegende Teil der 11 Millionen Haitianer sich um das nackte Überleben kümmern muss. Schätzungen der UN zufolge leben immer noch 3/4 der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze. Mehr als die Hälfte hat nicht einmal $1 pro Tag zur Verfügung. Die wirtschaftlichen Ressourcen und die politische Macht konzentrieren sich in den Händen der Elite. Ungefähr die Hälfte des nationalen Einkommens geht an die reichsten 10% der Bevölkerung. Das Beben vor 10 Jahren hat die soziale Kluft offensichtlich noch vergrößert, obwohl die anschließend gewährte Milliardenhilfe doch gerade den Ärmsten zugutekommen sollte. Andrea Steinke vom Center for Humanitarian Action berichtet:
Es gibt auf jeden Fall noch mehr als 40.000 sogenannte IDPs, also binnenvertriebener Menschen, die bis heute in mehr schlecht als rechten Campstrukturen leben. Es wurden außerhalb von Port-au-Prince tatsächlich dort in der Einöde Zeltstädte errichtet, die sich dann in so eine Permanenz gearbeitet haben, und dort leben nach wie vor Menschen unter menschenunwürdigen Bedingungen.
Die Helfer, sie sind, bis auf einige wenige, längst weg. Im Herbst 2017 haben die Vereinten Nationen ihre Militär- und Polizeikontingente abgezogen. Vor 3 Monaten dann hat die UN auch die verbliebene Mission zur Unterstützung der Justiz beendet. Bei den Haitianern hat die UN-Präsenz einen bitteren Nachgeschmack hinterlassen, vor allem wegen tausender Choleraopfer, glaubt Andrea Steinke.
Die UN ist sicherlich nicht hundertprozentig dafür verantwortlich zu machen, dass der haitianische Staat irgendwie eine schwache Infrastruktur hat und damit auch ein schwaches Sanitätskanalisierungssystem. Aber sie ist dafür verantwortlich zu machen, dass sie ihre eigenen Vorschriften nicht einhält. Also die Cholera ist in Haiti, weil die sanitären Vorschriften nicht beachtet wurden und die Fäkalien in die Hauptlebensader von Haiti geleitet wurden und sich so durch das ganze Land verteilt haben.
Bis heute hat sich die UN nicht formell entschuldigt. Offenbar aus Angst vor Schadenersatzforderungen. Auch die Präsenz tausender Hilfsorganisationen aus aller Welt in den Monaten und Jahren nach dem schweren Beben bleibt vielen Haitianern in unguter Erinnerung. Abgesehen von einigen viel zitierten Sex- und Prostitutionsskandalen, in die etwa Mitarbeiter von Oxfam verwickelt waren, wurden viele Projekte lanciert, die an den Bedürfnissen der Bevölkerung vorbeigingen. Dirk Günther koordinierte jahrelang die Projekte der Welthungerhilfe auf Haiti und ist seit kurzem wieder vor Ort.
Bei der Nothilfephase gab es dann Probleme, dass die Organisationen sehr viel wenig erfahrenes Personal nach Haiti geschickt haben oder auch als Organisationen wenig erfahren sind und wenig abgestimmt haben mit dem, was es gab. Eine zweite Kritik ist natürlich der große Verlust an Hilfsgeldern durch Korruption.
Ist das allein dem haitianischen Staat anzulasten? Fakt ist, dass mangels Transparenz und demokratischer Kontrolle auch in zahlreichen Hilfsorganisationen Geld in fragwürdige Kanäle oder zurück in die eigene heimische Wirtschaft geleitet wurde. Etwa wenn Holz aus Europa für den Bau von Häusern auf Haiti importiert wurde. Andrea Steinke vom Center for Humanitarian Action bemängelt aber vor allem, dass in Haiti ein wahres NGO-Paralleluniversum geschaffen wurde. Und zwar nicht erst im Nachgang zu dem Erdbeben vor 10 Jahren.
Seit den 80er Jahren wurde das internationale System aufgebaut und hat Parallelstrukturen zum haitianischen Staat entwickelt. Das heißt, dass mehr als 90% dieser mehr als $7 Milliarden, die nach dem Erdbeben ausgeschüttet wurden, am haitianischen Staat vorbeigegangen sind. Also wenn man kann also einerseits sich beschweren, dass der Staat nicht funktioniert und dass er fragil ist und dass er korrupt ist, andererseits baut man quasi einen Staat im Staat auf, der noch dazu führt, dass die fähigen Leute, die eine gute Ausbildung haben, die Interesse haben, irgendwie was zu tun, dann nicht für den Staat arbeiten, sondern für das bessere Geld für NGOs arbeiten.
Braindrain, Parallelstrukturen. Sind das die Ursachen oder Symptome für einen Staat, der seit dem Ende der Diktatur 1986 20 Präsidenten hatte und einfach nicht zur Ruhe kommen will? Ist Haiti ein Failed State, ein gescheiterter Staat? Die Schriftstellerin Kathleen Mars.
Wir müssen feststellen, dass Haiti ein Failed State ist. Wir verzeichnen eine galoppierende Inflation. Seit 2 Jahren wird kein Staatshaushalt mehr verabschiedet. Wenn wir ein Parlament haben, in dem die Abgeordneten sich mit Gangstern verbünden, wenn wir mehr als 10 bewaffnete Banden haben, deren Schlagkraft größer als die der Polizei ist, dann sind das Elemente, die uns objektiv betrachtet anerkennen lassen müssen, dass wir in einem Failed State leben.
Wurde das von Kathleen Mars beschriebene Staatsversagen Haiti förmlich in die Wiege gelegt? 1804 erkämpften sich die Sklaven in der Perle der Karibik ihre Unabhängigkeit von den französischen Kolonialherren. Für die formelle Anerkennung 1825 mussten sie aber Reparationen zahlen, gigantische 90 Millionen Goldfranc jährlich, 3-mal so viel wie die eigenen Staatseinkünfte, und das über Jahrzehnte. Darüber hinaus hatten schon die französischen Kolonialherren mit der Abholzung der Wälder für ihre Plantagen den Grundstein für die verheerende Erosion gelegt, die einige NGOs wie die Welthungerhilfe jetzt durch mühsame Aufforstungsprogramme bekämpfen. Nur noch 2% der Fläche sind bewaldet. Und immer wenn es regnet, wird der letzte Rest fruchtbaren Bodens ins Meer gespült. Vor allem aber blieb die Gesellschaftsstruktur erhalten. Eine reiche Oberschicht herrscht über die große Masse. Dirk Günther von der Welthungerhilfe.
Wichtigstes Element für die Verbesserung der Entwicklungsvoraussetzungen ist Verringerung der Korruption und Arbeiten an sozialpolitischen Lösungen. Die arme haitianische Bevölkerung gibt mehr als die Hälfte ihres Einkommens für die Erziehung und Ausbildung ihrer Kinder und für die Gesundheit der Familie aus, da diese Leistungen vom Staat unzureichend zur Verfügung gestellt werden. Dann bleibt für die arme Bevölkerung ganz einfach nicht mehr sehr viel übrig für die Ernährung der Familie und andere Dinge, die wichtig sind für die Familie.
Nur die Haitianer selbst können für eine andere Sozialpolitik, eine bessere Verteilung der Ressourcen sorgen. Internationale Hilfe kann sie dabei begleiten, meint Dirk Günther.
Wir müssen uns vor Augen halten, dass es ausgeschlossen ist, ein Land von außen mit Ideen von außen zu entwickeln. Ein Land kann sich nur von innen heraus entwickeln. Insofern ist es wichtig, dass die Dinge, die getan werden, solche sind, die von der Bevölkerung gewünscht werden und die dann entsprechend von externen Organisationen aufgegriffen und unterstützt werden. Hierbei ist es auch sehr wichtig, dass das Management bei der Bevölkerung verankert wird und der Staat so weit unterstützt wird, dass er seine Rolle in diesem Management wahrnehmen kann. An der Bevölkerung und dem Staat vorbeizuarbeiten, führt nicht zum Erfolg.
Schriftstellerin Kathleen Mars kritisiert, dass vor allem die USA sich in der Vergangenheit immer wieder eingemischt, das Land besetzt und die falschen Personen an der Spitze des haitianischen Staates unterstützt haben. Um die aktuelle Situation zu entspannen, plädiert sie für mehr Vertrauen innerhalb der haitianischen Gesellschaft.
Wir müssen miteinander reden. Dafür braucht es aber eine friedliche Atmosphäre. Leider mangelt es an Vertrauen in die derzeitige Regierung und die Mehrheit lehnt einen Dialog ab. Wir führen also momentan einen Dialog der Tauben und bis heute ist kein Ende der aktuellen Krise absehbar.
Potenzial gibt es auf Haiti. Die Hälfte der 11 Millionen Einwohner ist unter 25, teilweise gut ausgebildet und bereit, mit der Vergangenheit zu brechen. Sie brauchen nur eine Chance. Und Haiti, so Kathleen Mars, bräuchte vielleicht eine Frau an der Spitze.
Das war der Hintergrund. Geschichte aktuell. Ruinen, Armut, Proteste. Haiti 10 Jahre nach dem Erdbeben. Eine Sendung von Burkhard Birke und Eberhard Schade. Redaktion Friederik Rother.